Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 77. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ab sofort kommt Och eine noch mit den Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann an jedem Freitag und damit Eigenwerbung aus. Heute haben wir wieder zwei größere und zwei kleinere Themen für euch. Unsere beiden großen Serienthemen haben gemeinsam, dass es darin um psychische Gesundheit und auch Körperlichkeit geht. Wir reden zuerst über Naked in der ARD Mediathek. Diese Serie erzählt von der Beziehung einer Frau Anfang Mitte 30, gespielt von Svenja Jung, zu einem etwa gleichaltrigen Mann, gespielt von Noah Saavedra, der sexsüchtig ist. Und das ist keineswegs zum Lachen oder gar sexy. Eine sehr besondere Serie, wie ich finde, und ich bin gespannt darauf, was Jan davon hält. Eine andere Serie, in der Sex und Beziehungen eine große Rolle spielen, ist Euphorie bei RTL Plus. Die Protagonisten hier sind allerdings eine ganze Ecke jünger, sie gehen noch zur Schule. Euphorie ist der deutsche Ableger der gefeierten HBO-Serie Euphoria, durch die einige junge Superstars von heute als vom extremen Leben gebeutelte Highschool-Schüler bekannt wurden. Unter anderem Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schäfer oder Jack Elordi. Kann die deutsche Serie mit dem 6 Jahre alten HBO-Hit mithalten? Und wo liegen die Unterschiede zwischen deutschem Teenager-Light 2025 und dem amerikanischen Sündenfuhl aus dem Jahr 2019? Und dann zum Abschluss reden wir noch in kompakter Form über die britische Biopic Miniserie Nolly mit Helena Bonham Carter, über eine TV-Personality in der ARD-Mediathek und eine Biopic-Doku, Rudi Völler, es gibt nur einen bei Sky und wow. Jan muss schon lachen. Hallo, lieber Jan.
Ja, hey, Rudi Völler. Diese ganzen Sportdokus, ich weiß nicht. Aber gut, wir machen das.
Weißt du, fremdelst. Wir werden am Ende darauf zu sprechen kommen. Wir sprechen heute über zwei Formate, in denen Sexualität der nicht immer angenehmen Formen, sag ich mal, eine größere Rolle spielt. Das bringt mich zu der schwierigen Frage. Was war die unangenehmste Sexszene, die du in deinem Fernseh- oder Filmleben gesehen hast?
Oh, das ist jetzt aber, also in meinem gesamten Leben ist es natürlich schwierig. Ich finde, hier ist eine dabei, die ist wirklich schwer verdaulich. Und die sind ist vor allem Self-Sex, also es ist eine Masturbationsszene dabei.
Du redest mehrere. Über Naked? Oder
von Naked, genau. Ja. Mhm. Es sind mehrere Masturbationsszenen dabei und es ist eine dabei, die ist wirklich sowas von freudlos. Das erinnert mich, ist nicht der einzige Punkt, an den es mich an Shame und ja. von und mit Michael Fassbender erinnert.
Nicht von, das ist von Steve McQueen.
Nee, weil es auch mit yeah. produziert hatte damals.
Ah, okay.
Das ist so, das zeigt die Einsamkeit des Drucks, mit dem diese Personen, die davon betroffen sind, von dieser Sexsucht betroffen sind, zu tun haben, ist, was sie, wie wenig Leidenschaft, Erotik und Liebe da drin steckt und so weiter. Das heißt so, ich glaube, Naked schafft es tatsächlich einige der am schwersten verdaulichen Sexszenen, ja. an die ich mich erinnern kann, zu kompilieren. Also von daher, das seid ihr hier ganz richtig so, wenn
ja,
darum
das
geht.
Sehe ich genauso. Und ich hätte auch als Referenzgröße diesen sehr tollen Film Shame von Steve McQueen, das ist der Regisseur von 12 Years a Slave, ne? Das ist, glaube ich, der Film, den er danach gedreht hat, mit zwei meiner Lieblingsschauspieler, Michael Fassbender und Carey Mulligan als seine Schwester, glaube ich, ne, war das. Der spielt darin so einen ja, gut verdienenden, sexsüchtigen Mann in New York. Ganz toller Film, auch mit, also ich glaube, der ist von 2011 und ich glaube, bis dahin hatte ich noch nie freudlosere und belastendere Sexszenen gesehen, weil sie halt überhaupt nichts mit Erotik zu tun haben, sondern es ist einfach so, dass man einem Menschen
bei seiner Sucht zuschaut, was ja immer unangenehme Bilder und Gefühle hervorruft.
Ja, damit hast du aber auch eigentlich, hast du die Quintessenz dieser Serie damit schon auf den Punkt gebracht, also auch schon in der Anmoderation.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Es ist halt eine Lehrerin, die von Svenja Jung gespielt wird, die auch interessanterweise gerade ganz frisch Erfahrungen damit gesammelt hat, live relativ explizite Sexszenen zu zeigen. Die hatte diesen Netflix-Film Fall for Me.
Ja, hast du dir den mal angeguckt?
Ich hab ihn geguckt, ja.
Gibt es etwas Langweiliges?
Es ist ein wahnsinnig bescheuerter Film.
Sowas einer der erfolgreichsten Filme, zumindest deutschen Filme aller Zeiten auf Netflix.
Unglaublich.
Und es hat doch diese Erotik von 50 Shades of Grey, wo du denkst, warum wollen das alle Leute sehen?
Ja, so, ich meine, genau, das ist, wenn man sich auf sowas einlassen will, hat man, glaube ich, mittlerweile 7, 8 Portale, bei denen es das for free in sehr viel härter gibt. Keine Ahnung, vielleicht wollen die Leute das Ganze dann doch am Ende in eine Geschichte, also in ein Narrativ eingebunden sehen. Das ist ja auch bei hier so. Sexualität ist letztlich der Aspekt oder Teilaspekt eines Narrativs zwischen zwei Menschen, die sich näher kommen, wo die eine so etwas wie Liebe empfindet, der andere aber dummerweise eben dieser Model-Agent Louis, auch aus relativ gut situierten Verhältnissen. Sie Lehrerin, er in so einer Agentur für Vermittlung.
Das ist eine Werbeagentur, würde ich sagen.
Ja, sie vermitteln, also ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, sie vermitteln vor allem halt Player für alle möglichen Arten von PR, also insbesondere gut aussehende Menschen. Und die starten halt so eine erotische Affäre, die sich sehr schnell als sehr hitzig und auch als sehr sexy erweist am Anfang. Also man hat das Gefühl in den ersten Kopulationsszenen, aber denen klappt das ja mal richtig gut. Aber das kommt relativ schnell an seine Belastungsgrenzen, weil Louis halt sexsüchtig ist. Das heißt, für ihn ist es keine Suche nach Befriedigung, sondern es ist ausschließlich die Suche nach Befriedigung, die aber in der Regel nicht erfüllt wird, sondern er ist immer nur auf der Suche nach dem nächsten Kick und man lebt ihn halt in 1000 Situationen vom relativ vertrauten Sex mit ihr bis zur Masturbation allein auf der Toilette bei sich auf der Arbeit weiter zu allen möglichen Swingerclubs und zu Pornosituationen und Prostitution und so weiter. Und es ist wirklich hart zu ertragen, was Bettina Oberli da nach Büchern von Silke Eggert gemacht hat. 6x45 Minuten, glaube ich.
So 50 sogar. Ja. Also es ist eine lange Strecke, der man da folgt.
Ja, es ist starker Tobak in jeder Hinsicht. Man muss sich sehr darauf einlassen. Man muss auch viele seiner Stereotypen und Klischees, die man abgespeichert hat unter dem in der Schublade Fernseherotik, muss man komplett beiseite lassen, wo halt einfach Sex funktioniert. Immer Frauen kommen, immer Männer kommen, immer es läuft über einen bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten Anfang und einem bestimmten Ziel und alles ist eigentlich relativ chico. Das ist ja so der klassische Fernsehsex und hier funktioniert nichts nach den klassischen Parametern dessen, was man im Bildschirm sieht. Ich weiß nicht genau, was das, ob es irgendwie gelabelt ist, also ob es irgendwie ein FSK drauf hat oder sowas. Wahrscheinlich ist es 16.
Ja, ich glaube, es ist 16, ja.
Ja.
Und es ist schon relativ jung, finde ich, 16.
Ja, aber ich meine, die gehören sind ja auch einiges gewohnt mittlerweile. Also so ein 18 draufzusetzen, das hat, glaube ich, oftmals andere Gründe als explizite Sexualität. Das ist eher so, wenn Gewalt selbstreferenziell wird zum Beispiel und sowas, dann passiert das gelegentlich. Das kann man denen schon zutrauen. Vielleicht muss man es denen sogar zutrauen. Es ist halt keine didaktische Serie, aber das ist eine, die uns viel über den Wert und die Bedeutung der Sexualität in unserer Leistungs- und Ellenbogengesellschaft zeigt. Sowas. Wir lernen viel über Sexualität. Das finde ich sehr interessant daran.
Also es ist, wir haben noch gar nicht gesagt, dass es läuft seit Mittwoch, 2. Oktober in der ARD Mediathek. Es gibt erstaunlicherweise auch eine lineare Ausstrahlung, 3.10. ab 23.45 Uhr die ersten 3 Folgen und dann ab am 4.10. ab 0.45 Uhr die Folgen 4 bis 6. Es ist eine Reise, dieser Beziehung und ich glaube, es ist schon auch so, dass diese Marie verliebt sich in den Louis und der Louis verliebt sich auch in Marie, nur ist er leider ein Suchtkranker und kann diese Liebe praktisch nicht so leben, wie man vielleicht eine normale partnerschaftliche Liebe gestalten würde, weil er eben diese Krankheit hat. Und die Serie erzählt ja nicht nur knallhart von dieser Sexsucht, sondern auch von der Co-Abhängigkeit. Also weil sie, also diese Marie-Figur, weil sie ihn halt liebt, wird sozusagen zur Co-Abhängigen und macht Sachen, die eben Co-Abhängige tun. Sie will ihm helfen und macht dabei halt trotzdem vieles falsch, weil man eigentlich ja einen Schnitt machen müsste, wenn man der anderen Person nicht helfen kann.
Ja, und das ist auch ganz interessant, da gibt es halt, also es handelt natürlich auch viel vom Umfeld, von Familie, von Freundeskreis, von Arbeit und so weiter, und es ist so ihre beste Freundin, die interessanterweise von Malaya Stern Takeda gespielt wird, die ja bei Parallel Me,
genau, die Hauptfigur
war, die ist wiederum das Korrektiv des Korrektivs, also sie versucht ja ein bisschen so als Korrektiv für ihren Freund für den Louis zu firmieren und macht damit Dinge mit, die sie nicht mitmachen möchte und überschreitet Grenzen, die sie nicht überschreiten sollte und so weiter, und ihr Korrektiv ist wiederum ihre Freundin, die immer so den Spiegel vorhält, was machst du da eigentlich oder machst du das richtig und so weiter, und das ist halt, wir erleben ständige Aushandlungsprozesse darüber, wie man mit Extremen handelt eigentlich, also wie man in extremen Lebenssituationen miteinander umgeht, und das ist eine maximale extreme Lebenssituation, ich habe tatsächlich noch kein deutsches Format gesehen, das Sexualität so in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist schon völlig richtig, was du sagst, dass es halt auch um diese menschliche Aushandlungsprozesse geht, aber es ist irrsinnig viel Kopulation zu sehen. Ja. Und ich habe interessanterweise mit der Intimacy-Koordinatorin gesprochen, die das Ganze betreut hat.
Ach ja.
Die heißt Feline Janssens, kommt aus Belgien. Und hat in Belgien, war sie lange Zeit die Einzige, das heißt, sie hat ein Riesenportfolio, die ist extrem erfahren damit, und selbst die sagte zu mir, sie musste noch nie bei einer Serie so oft am Set sein wie hier, weil so viel harte Sexualität fiktionalisiert wurde, simuliert wurde. Und sie hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass die alle sehr, sehr souverän damit umgegangen sind und dass sie dass es ein Mindset ist, das du da mitbringen musst, und alle Beteiligten, es sind ja auch nicht nur die beiden, die miteinander vögeln, sondern manchmal sind es Sexszenen, wo 7, 8, 9 Leute beteiligt sind.
Club-Szenen und so weiter.
Und sie war hinterher selber so ein bisschen beeindruckt von dieser Arbeit. Und ich war auch beeindruckt von dieser Arbeit. Ich weiß aber tatsächlich nicht ganz genau, ob ich positiv oder negativ davon beeindruckt war, weil sie meinen nicht unberührt lässt.
Also die Serie ist schon sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Also ganz objektiv. Das ist eine hammerharte Geschichte, die auch gut erzählt wird. Ich finde gerade auch, am Ende macht sie nochmal einen großen Bogen. Wir wollen jetzt nicht spoilern, in welche Richtung das geht, aber natürlich geht es bei einer Suchtgeschichte immer um sich fallen lassen in die Sucht, sich davon distanzieren, Besserung geloben, dann geht es mal eine Weile gut, dann ist sozusagen die Relapse-Gefahr da, und ne, von diesem Erzählbogen berichtet die Serie eine Weile, und in der letzten Folge geht sie dann wirklich nochmal in eine neue erzählerische Richtung, die sehr, sehr anrührend ist. Das ist grandios gespielt von den beiden, aber auch von den Nebenfiguren.
Nebenfiguren sehr authentisch. Tragen die Serie mit. So, ne? Interessanterweise, Jonathan Berlin spielt seinen Bruder.
Ja, der schwul ist.
Und sieht ihm krass ähnlich. Das ist wirklich so, also das, ich habe selten zwei nicht miteinander verwandte männliche Darsteller gesehen, die so als Brüder matchen. Und das ist auch toll, so, weil der sagt halt zu ihm immer, ey, du kriegst doch jede. So, und in seinem Kopf, also in dem Kopf von Louis, ist dann halt so, ja, scheiße. Ich kriege jeder. Das ist Teil seines Problems. Das ist nicht, für andere Leute wirkt das irgendwie total verlockend, dass da einer irgendwie sich ständig durch die Gegend vögelt. Für ihn ist das halt Teil einer massiven Krankheit, mit der er hart zu strugglen hat. Und das macht auch Noah Saavedra, spielt das herausragend, finde ich. Das ist so.
Ja, das ist ein richtig guter Schauspieler.
Das ist ein guter Schauspieler, aber das ist auch das hier, genau diese Rolle. Dass du im Grunde genommen spielst du ja Teilaspekte der Erotik, darfst sie aber nicht verlockend spielen, das darf er ja nicht machen.
Ja.
Darf aber trotzdem auch nicht irgendwie in die Richtung gehen, dass Sex grundsätzlich scheiße ist. Wenn die beiden miteinander schlafen zum Beispiel, dann ist da natürlich auch Liebe dabei und so weiter. Und da diese Balance zu halten, das machen die alle schon sehr, sehr gut, finde ich.
Und du hast natürlich recht, also die Serie ist wirklich, auch was die Darsteller da an Einsatz bringen, ist schon ganz schön hart, weil die ist echt ganz schön explizit. Mhm. Also ich habe großen Respekt auch vor der Svenja Jung, was die da alles macht. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn du sagst, du weißt nicht, ob du positiv oder negativ, stellst du denn die Frage, ob die Serie gut ist oder ob die sehenswert ist? Weil klar ist, jemanden bei einer schweren Suchterkrankung zuzuschauen, ist quälend und macht nicht immer Spaß. Man bleibt dran, weil man an den Charakteren hängt und man wünscht denen alles Gute und man vermutet natürlich irgendwie, dass es sehr schwierig wird, dass das Ganze gut ausgeht, aber ich finde das schon eine richtig gute Serie.
Ja, nee, das dann, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das war, es war mir nicht ganz sicher, ob ich sie leicht erträglich finde oder schwer erträglich finde. Und es war so, sie ist auch schon unterhaltsam. Man bleibt dabei, man folgt den Figuren, man folgt der Geschichte. Die ist insofern unterhaltsam, dass sie auch leicht in dich reinläuft. Also so, du hast nicht ständig Abschaltimpulse, hast sie aber gleichzeitig halt doch, weil es viele Situationen gibt, in denen du dich abwendest. Also ich habe mich mehrfach abgewendet. Ich wollte da nicht hingucken. Und musste dann aber wieder hingucken, weil mich der Plot halt so reingezogen hat und sowas. Und deswegen meine ich, die ist extrem herausfordernd, diese Serie. Aber dabei überhaupt nicht schlecht, auf gar keinen Fall.
Ja, und natürlich über 6x50 Minuten. Es ist eine ganz schön lange Strecke. Also ich meine, bei Shame, ich weiß nicht, ob der Film dauert, wahrscheinlich 2 Stunden.
Ja.
Ist es schon teilweise schwer zu ertragen, wenn Michael Fassbender immer wieder sozusagen sich in seine Sucht fallen lässt. Und jetzt sieht man da halt das nochmal, die Extended Version, und erzählt eine neue, andere, leicht abgewandelte Geschichte. Aber ja, es erinnert schon sehr, sehr an diesen sehr empfehlenswerten Film. Wir haben ganz vergessen, dass diese Marie-Figur ja auch noch Mutter ist, ne? Die hat so einen 5-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Also es spielt dann auch nochmal eine Rolle. Eine sehr starke Serie, und man muss sagen, mal wieder der seltene Fall, dass eine deutsche Serie sich wirklich frei macht von allen Normen und Klischees und einen ganz, ganz eigenen Weg geht irgendwie.
Und nicht an keiner Stelle overpaced oder überspielt oder sowas. Ja. Die Leute, die das spielen, sind alle sehr auf dem Punkt. Und das ist auch das, was mir vorige Woche jetzt bei dieser Serie The Savant aufgefallen ist, sowas, wo ich gemerkt habe, gibt es eigentlich solche Serien, in denen so krasse Situationen so naturalistisch gespielt werden, wo du das Gefühl hast, dass die Menschen, die da sprechen, wirklich so sprechen, wie Menschen sprechen. Und das habe ich in deutschen Serien selbst von so tollen Leuten wie Christian Petzold ganz oft nicht das Gefühl. Mhm. Und in dieser Serie sprechen die Leute wirklich so, wie ich das Gefühl habe, die Kommunikation könnte so funktionieren, die könnte so laufen. Das könnte hier nebenan in der Nachbarwohnung, könnten sich Menschen so unterhalten. Das finde ich sehr, sehr selten. Und das macht insbesondere Bettina Uberli, glaube ich, sehr, sehr gut, dass sie die Leute dazu bringt, bei sich zu bleiben.
Das ist ja die gleiche Regisseurin wie auch dieses 37 Sekunden, glaube ich.
Ja.
Ne? Also es ist natürlich, glaube ich, auch nicht ganz zufällig, dass die Macherin Frauen sind und die eine Autorin, diese Eggert, die schreibt, glaube ich, auch, dass das auf persönlichen Erfahrungen beruht. Sie war wohl oder ist Angehörige einer Person, die mit Sexsucht zu tun hat. Das hilft sicherlich bei der Ausarbeitung von so einem Skript.
Ja, ist gut. Ich habe auch tatsächlich Philine Janssens gefragt, die Intimacy-Koordinatorin, ob das etwas verändert, dass es von einer Frau stammt, von einer Frau gedreht wurde. Und sie meinte, dafür müsste man jetzt eigentlich dieselbe Serie nochmal parallel von einem Mann nach einem männlichen Drehbuch drehen, was finanziell ein bisschen schwierig wird. Sie hat gesagt, grundsätzlich ist es kein Problem. Man kann auch mit Männern sehr, 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 sehr woke, aware Sachen machen, aber es hat hier auf jeden Fall nicht geschadet, diese Serie.
Ja. Gut, schaut rein und macht euch euer eigenes Bild, wenn ihr stark genug seid. Und wir kommen zu der anderen Serie, wo auch Sex und daneben noch allerlei Drogen und psychische Erkrankungen eine Rolle spielen. Es geht um Euphorie. 8 Folgen, sehr unterschiedlich lang. 37 Minuten ist die kürzeste Folge, 60 Minuten die längste. Alles im Boxset, wie man so schön sagt, alles auf einmal veröffentlicht am 2. Oktober bei RTL Plus. Ich habe den KollegInnen von RTL die Frage gestellt, ob das dann später nochmal im Free TV kommt. Habe ich bis jetzt noch keine Antwort drauf. Weißt du es?
Nee, weiß ich nicht, aber keine Antwort ist ja auch eine interessante Antwort.
Naja, jedenfalls wurde die Serie nicht kurzfristig abgesetzt.
Immerhin.
Immerhin, wie das Savant. Das gibt ja das amerikanische. Original ist es auch nicht, weil es auch schon eine Adaption eines israelischen Originals ist, aber am bekanntesten ist sicherlich die Serie Euphoria von 2019, damals ein riesen HBO-Hit und hat die jungen Hauptdarsteller wie Zendaya, Hunter Schafer, Jack Elordi, Sydney Sweeney zu Weltstars gemacht. Und ja, sogar sechs Jahre später, am 2. Oktober, startet nun also die deutsche Serie Euphorie. Worum geht es? Es geht eigentlich um eine Gruppe von Jugendlichen auf einer Schule, wahrscheinlich Gymnasium, Gesamtschule, keine Ahnung. Und im Mittelpunkt steht die Figur Mila, gespielt von Deria Akyol, 16 Jahre, wohnt in Gelsenkirchen, Eltern geschieden, die Mutter ist ein Control-Freak, der Vater hat ein Alkoholproblem und nach einem Sex, wie das immer so ist, in 1000 Filmerzählungen, heutzutage nach einem Sex mit einem Mitschüler, der auf Video aufgezeichnet wurde und verbreitet wurde, ist die ohnehin schon labile Mila, die hatte vorher schon mit Panikattacken und Depressionen zu tun, endgültig am Ende. Sie ist in der Psychiatrie, in der Jugendpsychiatrie für 3 Monate. Dort lernt sie, das erfahren wir dann in so einem Rückblick, Ali kennen, gespielt von Sira Anafal. Ist eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Mädchen entsteht und die trennen sich aber. Und es geht aber auch um andere Jugendliche in dieser Klasse, die alle irgendwie Probleme mit ihrer Sexualität und mit Drogen und überhaupt mit der Euphorie des Erwachsenwerdens, mit der Verwirrtheit, mit den modernen Zeiten zu tun haben. Und ja, es ist so ein Sittengemälde, so ein Panoptikum der Jugend, wie eben auch schon Euphoria.
Genau, es ist ein Sittengemälde, aber es ist auch eine Dystopie, wenn man so will, weil es ist tatsächlich, ich war, als ich es geguckt habe, immer auf der Suche danach, ob es da nicht irgendjemanden gibt, der wirklich eine cleane Psyche hat, der halt irgendwie komplett ohne Schaden davon gekommen ist, der keine Macken hat, die für andere toxisch wirken könnten und sowas. Und es sind alle handelnden Figuren hier drin, haben halt irgendwie eine Art von Störung, die ihnen das soziale Leben in irgendeiner Weise vermasseln oder vermiesen oder erschweren oder verkomplizieren oder sowas. Und das ist ähnlich wie bei Naked. Das ist teilweise nicht einfach zu ertragen, sich das anzuschauen, wie verkorkst hier viele, viele Existenzen und viele Charaktere auch sind. Und man misst es sehr schnell an Euphoria oder an dem israelischen Original, das ich nicht gesehen habe.
Hast du Euphoria gesehen?
Ich habe Euphoria gesehen, ich habe es nicht so verschlingen.
Mochtest du es? Oder?
Ja, ich mochte das. Ich fand es toll gespielt, ich fand es toll geschrieben. Es hatte eine unglaubliche Dringlichkeit. Ich würde aber davon abraten, Euphoria an Euphorie zu messen oder umgekehrt, weil das einfach, es ist ein anderer Production Value. Es ist das Original, das hier ist halt nur die Kopie. Versuchen halt, das vom amerikanischen Sprachraum auf den deutschen und auch auf die deutsche Subkultur und Kultur zu übertragen und so weiter. Das ist halt, es ist zwar durchaus ähnlich in der gesamten Herangehensweise, es ist dieselbe Thematik, es ist dieselbe Altersgruppe, in der das spielt, sowohl was
Sie haben auch die Charaktere teilweise übertragen.
Genau, auch teilweise übertragen. Also diese Mila gibt es auch in Euphoria, auch inklusive dieser Episoden in Psychiatrien und so weiter. Ich habe tatsächlich, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich gedacht, auweia, weil die sehr, sehr, wir haben das jetzt, verwenden das gerne, sehr didaktisch ist. Sie muss aus dem Off erstmal alles erklären. Das macht die Deria Akyol nicht besonders gut, finde ich. Das klingt sehr aufgesagt, was sie da erzählt.
Ja. Übrigens, das ist bei Euphoria genauso, diese Zendaya-Figur, die erzählt auch erstmal, ne? Es geht ja los bei Euphoria, ich habe mir gestern Abend nochmal die erste Folge angeguckt, du siehst ein Baby in der Fruchtblase und dann kommt schon die Stimme von Zendaya, das bin ich und ich wollte gar nicht raus und ich wurde geboren 3 Tage nach 9/11, dann siehst du da, wie die Flugzeuge in den World Trade Center reinkrachen und es ist klar, also sozusagen von Geburt an war hier alles scheiße in meinem Leben. Ja. Und jetzt ist natürlich, sind wir 6 Jahre später und nicht mehr in Kalifornien, also in den LA Suburbs wie bei Euphoria, sondern eben in Gelsenkirchen.
Tolle Wahl.
Und wir haben aber eine andere Zeit. Ne? Wir haben Corona, wir haben die politischen Dystopien, wir haben Krieg, wir haben wirtschaftlichen Niedergang und so weiter. Und das musste natürlich jetzt auch alles hier in diese Serie rein. Ich nehme mal an, das meinst du mit Didaktik.
Das finde ich okay, weil die müssen ja erstmal die Konstellation, in der sich die Menschen, die hier gerade aufwachsen, befinden, skizzieren. Und das ist alles scheiße, das wird ja niemand bestreiten gerade. Also jetzt nicht, was ihre Geburtszeit betrifft, sondern so in der Jetztzeit, in der sie sich aufhalten. Das würde ich denen noch gar nicht in Abrede stellen. Nein, ich fand einfach diese ersten 10 Minuten, wo sie vorgestellt wird, wo sie halt den Weg in die Psychiatrie geht und dann die Mutter neben ihr läuft und es so alles immer so kommentiert wird. Die Mutter sagt, das ist doch ganz schön hier und sowas. Ne? Das ist so alles so, wir sollen jetzt einmal ganz kurz eine Druckbetankung bekommen. Worum geht es jetzt in den nächsten 6 Folgen, die wir hier sehen? Und wie viele sind es?
8 sogar.
8 Folgen, ne? Das ist einfach nicht gut gespielt. Das war das, was mich da rausgeholt hat. Das ist sehr deutsch gespielt, sehr von der ganzen Betonung her, sehr, ich erkläre euch jetzt mal was, ihr Lieben, kommt mal mit. Das kriegt aber eine gute Kurve, sobald die Daria irgendwie in ihre sozialen Bubble anfängt zu interagieren und nicht aus dem Off reden muss. Also ich finde tatsächlich, RTL Plus macht ja sowieso durchaus ab und zu mal was gut. Ist ja nicht so, wenn man denkt,
Zeitverbrechen zum Beispiel war sehr mutig. Ja.
Da sind gute Sachen dabei, da sind auch schlechte Sachen dabei. Es ist ja nicht alles irgendwie Reality, sondern es ist auch Realität. Und man ist trotzdem immer so ein bisschen grundskeptisch, wenn was von RTL kommt, gerade wenn es so ein Thema ist, das auch so wie sowas wie Club der Roten Bänder versucht, in einer bestimmten Altersgruppe zu spielen. Ich finde es gut gemacht. Wie findest du es?
Ja, also erstmal so RTL Plus. Ich glaube nicht, dass ein anderer deutscher Sender die Serie besser gemacht hätte.
Nee, wahrscheinlich nicht, das
stimmt. Es ist halt immer, ich meine, sie haben schon relativ junge MacherInnen, ja, also Head-Autor Jonas Lind, der hat Druck gemacht, Paulina Lorenz, Futur 3, auch Zeitverbrechen war sie beteiligt, Raquel Kishori Dukpa, auch Druck. Also es sind schon alles Leute, die mit jungen Formaten zu tun hatten, die wahrscheinlich selber noch nicht so alt sind. Und trotzdem ist es natürlich immer so, dass wenn Erwachsene Serien schreiben und inszenieren, wo die Hauptfiguren 16, 17 Jahre alt sind, ist schwierig, meine Kinder sind in dem Alter, und es ist echt schwierig, in deren Ästhetik und Vibe reinzukommen, erzählerisch.
Aber nicht ausgeschlossen.
Ausgeschlossen.
Gerade wenn du jemand wie der Lind Druck gemacht hast, was auch eine großartige Serie ist, so. Es gibt Leute, die können das einfach. Die haben vielleicht auch einfach die richtig Beratenden an der Seite. Vielleicht haben die selber Kinder, die in dem Alter sind, keine Ahnung. Aber es sind einige Leute schaffen es halt auch einfach, sich einzufühlen in die Situation oder sind einfach so open-minded, dass sie wirklich reingehen und nicht nur von oben drauf schauen. Das unterstelle ich dem Jonas Lind einfach, dass er das hier gemacht hat, weil ich viele Interaktionen glaube. Also ich glaube, viele Gespräche. Ich glaube, viele Abläufe da drin, viel unterdrückte Kommunikation, wie es in den Klassen manchmal geht, wie die Leute miteinander umgehen, dieses ganze Cybermobbing und Analogmobbing und sowas. Ich glaube da einfach vieles von, obwohl ich es selber aus persönlichem Erleben halt gar nicht mehr kenne. Und das ist eine große Leistung, die diese Serie vollbringt, obwohl sie natürlich in vielen Ebenen immer wieder mal plakativ wird, weil es halt eben doch am Ende eine lineare Serie ist. Also es ist, auch wenn es RTL Plus ist, ist sie aber nach linearen Kriterien gemacht worden und hat folgt einer bestimmten Metrik und so. Aber trotzdem sind auch so, also selbst die Kommentare aus dem Off, so wenn dann sie, so die Daddy ja einmal sagt, alle haben Scham, meine Mutter, mein Vater, jeder in meiner Schule, auch du und alle, die du kennst und damit sozusagen uns adressierst als Publikum oder ihr Publikum adressiert, das hat eine total hohe Intensität, die dieses Thema halt auch haben muss. Also es geht ja auch immer um um Drogenmissbrauch, um psychische Krankheiten, um alles, was halt scheiße läuft, wenn Menschen miteinander ihre Egos aneinander reiben, so. Und trotzdem ist diese Intensität ganz selten selbstreferenziell und um ihrer selbst willen aufgeblasen. Und das finde ich gut an der Serie.
Ich finde auch, also die erste Folge ist noch ist eine der schwächsten, finde ich, wenn nicht die schwächste. Also diese ganze Prolog oder diese ganze Einführung in das Thema, die ganzen Figuren vorstellen und so weiter. Aber wenn man dann so ein bisschen näher an die Figuren, die dann auch, also es bleibt natürlich schon bei dieser Hauptfigur Mila, Ich glaube, du hast jetzt immer den Namen von der Schauspielerin gesagt, oder?
Nee, Daria. Ja, stimmt, ich habe ja, immer
Daria. Daria ist, nee, der, ja, ist, heißt ja, ja. die Schauspielerin.
Entschuldigung.
Also Mila ist die Hauptfigur, aber trotzdem die anderen Figuren, die so mehr oder weniger von Euphoria übernommen sind, aber auch abgewandelt werden. Man lernt die auch nach und nach näher kennen. Das sind unterschiedliche Porträts, auch wenn das immer wieder auf diese Mila zuläuft. Das sind schon teilweise ganz gute Figuren. Also ich finde zum Beispiel diesen Typen, mit dem sie ja dann auch was hat. Also es ist ja wie bei Euphoria, dass sie sowohl auf Mädchen als auch auf Jungs ja. steht. Ich habe jetzt gerade den Namen hier nicht vorliegen von dem jungen Schauspieler, der den spielt. Ich finde, der macht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Irgendwie, der spielt so einen jungen Typen, der so lost ist in so einer komischen Beziehung zu seinem Vater, gespielt von Ken Duken, der gleichzeitig sein Manager ist, weil er so ein Kinderstar oder so ein Jugendstar ist, als Schauspieler, und der ist trotzdem, obwohl er so ein Star ist, total verloren. Der spielt das zum Beispiel sehr gut. Das ist ein Schauspieler, den werde ich mir mal gucken, was der so in Zukunft macht. Ich habe mit Euphoria und mit Euphorie eigentlich ein doppeltes Problem. Das eine haben wir schon angekündigt oder angesprochen. Das ist immer, wenn ältere Jugend inszenieren, ist es schwierig. Das andere ist, ich finde, das ist natürlich ein Markenzeichen von Euphoria und von Euphorie, dass Jugend zu krass und zu negativ dargestellt wird. Also klar, jung sein ist heftig, aber es ist nicht so absturzmäßig mit Sex, Drogen, Depression, Angst, Psychose etc. Vollgetankt, wie es in diesen beiden Serien gezeigt wird. Und das ist auch deswegen finde ich ein bisschen problematisch, weil wenn das die Zielgruppe sieht, die jungen Leute, die gleichaltrig sind, denken sie ja auch immer, boah, so krass muss ich jetzt wohl auch sein. Also sozusagen, es ist irgendwie auch, also einmal, ich meine, der Sam Levinson, ne, heißt der Typ, der das Euphoria gemacht hat, glaube ich, der wurde ja dafür gefeiert, dass er das also ungeschön und so krass, aber es ist natürlich auch im Sinne des Vorbildfunktion, das klingt immer so ein bisschen spießig und bieder, aber es schafft auch irgendwie falsche Vorbilder, finde ich. Gerade weil es so stylisch in Szene gesetzt wird.
Ja, die Frage, ob die das jetzt zum Vorbild nehmen, ne, das weiß ich nicht. Es ist halt einfach, es ist ein Gewitter im Kopf pubertierender Menschen, sowas, das wir ja auch alle durchgemacht haben. Ich möchte nicht wissen, was mein Sohn halt alles, also was in dem alles vorgeht und was halt, und möchte ich schon wissen, aber wie krass sein Leben, seine Existenz wirklich werden könnte und was da in seinem Umfeld alles passiert, sowas, da bin ich ganz, ganz froh darüber, dass es da so eine kleine Wissensschranke gibt. Ich kann es dir einfach echt nicht sagen, ob das da so krass abgeht. Ich würde es den Leuten erstmal wünschen, dass sie nicht all diese krassen psychischen Probleme mit sich herumtragen, die dann gleichzeitig auch noch so mit so viel Substanzkonsum oder sowas verstärkt oder versucht werden, minimiert zu kriegen und so weiter. Ich glaube, dass versucht auch viel in die Köpfe reinzudenken von Menschen zwischen, weiß ich nicht, 14 und 18 oder sowas, bei denen gerade alles vom Kopf auf die Füße und wieder zurückgeschüttelt wird. Und die sind das, viele von den Exzessen, die sie durchleben, sind da, glaube ich, auch nur Metaphern dafür, was in denen gerade vor sich geht. Und die werden hier halt, um sie auch so ein bisschen bildschirmtauglich zu machen, überzeichnet. Das ist das gute Recht so einer Serie. Ich würde mir jetzt weder das eine noch das andere rausnehmen, zu sagen, dass es nicht so sein kann, noch, dass es auf jeden Fall so ist, weil ich da einfach nicht drin stecke. Aber es ist schon ganz schön viel, was auf die Leute einprasselt. Man hofft sehr, dass die nicht alle diese Vollschellen haben, die Leute, die da sitzen.
Nein, also wenn die Jugend durch die Bank weg, nach dem Motto, ich schaue mal kurz hinter die Kulissen des Kinderzimmers, wenn die alle so krass absturzmäßig drauf wären wie in Euphoria oder Euphorie, dann wäre wirklich die Welt am Ende. Also klar, wir wissen alle, psychische Gesundheit ist ein großes Thema und es gibt sehr viel mehr psychische Krankheiten in der jungen Altersgruppe. Dafür gibt es Gründe, multiple Krisen und so weiter. Aber also ich meine, diese Serie, dieses Produkt Euphoria, Euphorie, hat es ins Stylische überführt. Ne? Diese Problematik der Jugend oder die Probleme der Jugend. Dafür wurde sie gefeiert, dafür kann man sie aber auch, wie ich finde, kritisieren.
Ja, ich finde es generell gut, dass sie sich dieser Thematik annehmen. Es gab ja auch diese Netflix-Serie, war es glaube ich Everything Now, über die Essgestörte in England. wo wir auch drüber gesprochen hatten, die ich herausragend fand, die aber auch stylisch war.
Hatte ich meine üblichen Probleme mit übers stilisierten Jugendserien.
Ja, und das war, aber gab dann aber auch im Anschluss eine Serie, die daran wiederum angedockt hat, glaube ich, die hieß Hungry, lief bei Neo.
Ja, die ja auch so. sehr viel Lob und sehr viel Preise bekommen hat. Ja. Ne? Das ich war so eine kleine Entdeckung von dir damals. Ich fand die auch ganz gut. Die wurde sehr, sehr gut bewertet im Nachhinein.
Ja, und ich finde es gut, dass man die Leute einfach reden lässt. Also, dass du diesen Leuten eine Bühne gibst mit ihren psychischen Problemen, mit ihren Eigenheiten, mit ihren Macken, aber auch mit ihren Wünschen und Sehnsüchten und was da alles so drin steckt und so weiter, und dass man die zu uns sprechen lässt. Das finde ich ganz toll, und das ist für mich als jemand, der schon eine Generation oder sogar zwei Generationen höher steht.
Na, jetzt mach dich nicht älter, als du bist nicht der Großvater von
noch
diesen
nicht
Leuten.
Ganz, nee, aber ich bin halt einfach doch schon ganz schön wesentlich älter als die Zielgruppen und die Protagonisten.
Ja, wir sind
dieser,
die Eltern von denen.
Und das finde ich toll, dass die uns die Möglichkeit geben, über solche Fiktionen in die reinzuschauen, einen Blick darauf zu bekommen und womöglich sogar mitzufühlen mit denen. Und ich bin da sehr dankbar für solche Serien. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für Euphorie und Euphoria.
Also es ist definitiv keine schlechte Serie, Euphorie. Nee. Und die haben das schon ganz ordentlich umgesetzt. Aber ich merke, es ist nicht so ganz mein Ding.
Nee, das ist auch völlig mein Ding.
Nee. Ne, so, ja. Genau. Ja, kommen wir zu unseren heutigen beiden Kurzthemen. Und da haben wir eine Serie entdeckt. Das ist so einer dieser typischen englischen Dreiteiler, die eigentlich wie so ein längerer Film sind, so 3x45 Minuten, die man aber hier so in Serienform verabreicht. Nolly läuft in der ARD-Mediathek ab 5. Oktober. Wie gesagt, 3 Folgen a 45 Minuten, Englisch-Deutsch. Ich weiß nicht, ob in der Mediathek auch mit Untertitelfunktion. Ich weiß nur, dass die Serie auch bei Magenta TV Plus läuft. Da habe ich sie mir nämlich angeguckt.
Im Original hast du sie da gesehen?
Ja, ja.
Oh,
da habe ich sie, auf Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Ach so, in der Presseversion gibt es nämlich...
Ich nenne ihn jetzt Christian Schneider, Synchronregisseur bei Interopa. Hast Frauen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass er hasst, okay. Als dass er sie hasst.
Worum geht es denn?
Ich kann fast nicht über
Jan
den Rest
macht
sprechen.
Jan macht das Bashing, das Synchron-Bashing.
Alter, das ist egal. Es geht, Nolly handelt von einer realen Soap-Darstellerin der realen Serie Crossroads, die lief in den 60ern bis in die 80er hinein und dann nochmal so einem kleinen Revival in den Nullerjahren, glaube ich, oder sowas.
Noelle Gordon, genannt
Nolly,
bekannte TV-Personality in Großbritannien jener Jahre.
Genau, und das ist wirklich, das war damals ein Straßenfeger, das haben alle Welt hat davon gesprochen, und auf dem Höhepunkt ihrer Popularität im Jahr 1981 wird diese Nolly von den Produzenten rausgeworfen und also rausgeschrieben aus der Serie, und davon handelt jetzt, also weil sie irgendwie, es wird nicht so ganz klar gesagt, warum sie rausfliegt, aber es ist halt einfach, es hat sich überlebt, sie ist auch sehr dominant, sie ist eine sehr dominante Persönlichkeit und so. Und hat den kompletten Set immer so unter ihrer Fittiche, und danach kämpft sie halt 3 Folgen lang um ihr Lebenswerk, dem wohnen wir bei, und es ist einfach Helena Bonham Carter beim was auch immer zuzugucken, ist immer ein Erlebnis, so, das ist einfach echt eine ganz tolle Bildschirm- und Leinwandpräsenz, die sie in allem, was sie macht, selbst wenn sie als Affe in Planet der Affen irgendwie verkleidet, selbst da hat sie diese Präsenz. Das guckt man sich gerne an. Das ist so ein Sittengemälde von Frauen in der TV-Industrie jener Jahre, die aber auch halt Referenzen in die Gegenwart hat. Es ist eine sehr unterhaltsame Storytainment-Serie, die auch uns auch viel über die 80er Jahre sagt, sowas. Und es ist fürchterlich synchronisiert.
Es ist eine Serie von Regisseur Peter Hoare und Drehbuchautor Russell T. Davis. Und das ist das gleiche Team, was It's the Sin gemacht hat. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist diese Serie, die ja auch in den 80ern spielt, die von Queerness und AIDS-Pandemie erzählt. Und die sind ja, also dieses Team, Peter Hoare, Russell T. Davis, sind sozusagen wieder in diese frühen, mittleren 80er zurückgekehrt für diese Erzählung, die so ein bisschen was über das Mediengeschäft damals auch so, man lernt so ein bisschen was über, wie so eine Soap produziert wird, also mit so Kulissen und festen Abläufen. Und ich fand lustigerweise am interessantesten an dieser Serie gar nicht so sehr dieser Weg dieser Frau oder Helena Bonham Carter hat mich gar nicht so unheimlich fasziniert. Ich fand fast dieses... ja, dass da Menschen, die so 20 Jahre oder 30 Jahre oder 15 Jahre in so einer Rolle leben, in so einer Soap, wo sie praktisch 5 Tage, 6 Tage die Woche drehen, zu so einer eigenen Familie werden und dann diese Persönlichkeit, die sie da spielen, auch so ein bisschen teilweise annehmen oder damit zumindest leben und da auch ihren Selbstwert rausziehen. Ich meine, diese Nolly-Figur, die Helena Bonham Carter sagt irgendwann, ich bin eine mittelprächtige ältere Schauspielerin, das weiß ich. Aber trotzdem ist sie eine sehr selbstbewusste Frau, weil sie eben weiß, Millionen von Menschen schalten jeden Abend ein, um zu sehen, wie es mit ihrem Schicksal weitergeht. Und das wurde ihr dann plötzlich genommen. Und das kommentiert sie sehr nüchtern. Sie kommentiert ihr Leben sehr nüchtern. Und das finde ich sehr interessant an dieser Serie.
Ja, sie sagt auch, die Serie sagt auch was darüber aus, wie die Menschen, also das Publikum, die Realitäten vermischen. Also wie sehr sie die Charaktere in solchen Serien auch für real ansehen und wie sehr das in den Alltag der Zuschauer und Zuschauerinnen eindringt. Also wie sehr die teilweise ihr eigenes Handeln danach ausrichten und die so als moralische Parameter akzeptieren, die als seien es echte Menschen, als seien es Verwandte oder irgend sowas. Das ist eine gut gemachte kleine Mikrostudie.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, muss man im Original gucken.
Ja.
Ist einfach nicht.
Also wie gesagt, ich habe gelesen, wenn wir darüber immer wieder reden, das hängt oft damit zusammen, dass man uns Journalisten als Vorab-Sichtungsmöglichkeit nur eine synchronisierte Fassung zur Verfügung stellt. Das ist bei ZDF und ARD ganz oft so.
Ja.
Weiß nicht, ob es aus technischen Gründen nicht möglich ist, da auch schon eine zweisprachige Fassung zu zeigen. Aber wie gesagt, die Serie steht auch bei Magenta und da kann man sie mit allen Untertiteln und Sprachversionen irgendwie angucken. Ja. Genau. Keine Untertitel braucht man bei Rudi Völler. Es gibt nur einen Dokumentarfilm von ungefähr 1,5 Stunden, der ja passenderweise am Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober, bei Sky und Wow zu sehen ist. Und ich kriege schon wieder diese Vibes hier von meinem Nachbarn Jan Freitag. Ich weiß nicht, hast du mal reingeschaut oder hast du gar nichts davon
gesehen? Habe ich noch nichts davon gesehen, ja.
Du hast noch nichts davon gesehen. Nee. Also ich musste natürlich den ersten Rudi Völler Biopic besprechen, weil Rudi Völler kommt wie ich selbst aus Hanau und ich habe mit meinen Freunden früher immer am Wochenende Basketball gespielt und das war auf dem Platz neben dem Haus, neben dem Neubau, den Rudi Völler seinen Eltern, die aus sehr einfachen Verhältnissen kam, der hingestellt hat.
Hat er ihn gebaut? Ach, Rudi.
Der hat ein schönes Haus hingebaut und dann haben die dann manchmal da am Wochenende im Garten gesessen und wir haben nebenan Basketball gespielt, dann haben wir natürlich Rudi gerufen, wie immer, wenn Rudi Völler irgendwo auftaucht und Rudi Völler, der ein extrem netter, korrekter Mensch ist, deswegen wird er auch von allen gemocht, hat uns dann immer zugewunken und dann hat er sich wieder hingesetzt und sein Stück Kuchen weitergegessen.
Einer von uns, der Rudi.
Er ist einer von uns und in diesem ersten Biopic über ihn, er ist jetzt 65 geworden in diesem Jahr, wird sein ganzes Leben, seine ganzen Stationen als Spieler und später als Manager, Teamchef und so weiter verfolgt auf eine ganz konventionelle Art, aber er zeigt hier erstmals auch seine Familie, also auch seine Frau Sabrina, die ist ja Römerin und von seinen, ich glaube 5 Kinder hat er aus 2 Ehen, sind 4 auch in der Doku, also man lernt auch so ein bisschen was über ihn privat. Ist eine sehr solide, sehr gut gemachte Dokumentation, man lernt viel über ihn und es ist auch irgendwie eine Feel-Good-Film, weil es eine Erfolgsgeschichte ist und Erfolg in dem Sinne von jemandem, der trotzdem, es ist ein Klischee, aber es trifft hier wirklich zu, bodenständig und normal geblieben ist und das ist sehr angenehm zu gucken.
Hat auch keine Skandale, ne? Oder
außer dass seine erste Ehe mit der Jugendliebe, aus der auch 2 Kinder entstanden sind, dann irgendwie mit Mitte 20 oder so auseinandergegangen ist, aber
das ist ja kein Skandal.
Das ist kein Skandal.
Das ist live.
Nee.
Nee, aber so im Vergleich zu diesen ganzen Dokus über andere Fußballer oder über Franz Beckenbauer, wo er wirklich auf den Sockel gehoben wird und richtig, der hat richtig viel Scheiße gebaut im Leben und das wird halt einfach dann nicht thematisiert, weil sie den so geil fanden.
Auch thematisiert, aber man hat dem Franz halt auch viel verziehen. Für seine Leistungen.
Ich nicht.
Du nicht. Aber wenn du schon bei Skandalleuten bist, also es gibt zum Beispiel ein Gespräch zwischen ihm und Lothar Matthäus, der ja auch praktisch eine genauso große Karriere gemacht hat, beim Abendessen in einem Restaurant und sie schenken sich auch immer ein Weinchen nach und so. Jetzt reden, die sind ja zusammen Weltmeister geworden 1990 und so ein Reden darüber. Und Lothar Matthäus ist Lothar Matthäus und Rudi Völler ist Rudi Völler und du hast den Eindruck, du wohnst einer sehr ehrlichen Unterhaltung bei. Also sind auch viele Prominente da drin. Mhm. Und auch viele normale
trotz,
Leute.
Trotz Kamerabegleitung ist eine ehrliche Unterhaltung.
Ja, genau.
Okay, interessant. Ich, ja. Schwer zu glauben.
Ja, genau. Ich weiß schon, Jan Freitag wird sie sich nicht angucken.
Nein, ich werde sie
mir nicht angucken. Ich kann sie empfehlen. Ich finde sie gut. Und genau, damit sind wir für heute durch. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am Freitag, dem 10. Oktober. Am besten, ihr drückt kurz auf das Abo-Symbol in eurem Podcast-Player, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn unsere nächste Folge da hochploppt. Kommentiert und bewertet uns vor allem. Auch dort, das ist wichtig für die Zukunft, je mehr Kommentare, desto schneller werden wir gefunden, wenn Menschen nach irgendwelchen Suchbegriffen wie Serien, Filme, Streaming und so weiter suchen. Wir freuen uns auch über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Schreibt uns auch gerne mal, wie gut oder schlecht ihr das wöchentliche, etwas kürzere Format findet. Und ja, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns ganz analog im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlt. Bei YouTube sind wir auch, bei Instagram und Facebook und so weiter. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir es für heute, lieber Jan.
Damit beenden wir es. Oder wie es der Synchronregisseur Christian Schneider von Imperopa machen würde, wie eine erwachsene Frau synchronisiert. Cheese!
Ja, besser kann ich es nicht ausdrücken. Ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.